Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft Veränderung. Mit dabei heute ist David, der sich zuletzt mit der Frage beschäftigt hat, wie das E-Mail-Aufkommen von Firmen automatisiert abgearbeitet werden könnte. Konkret hat er sich angeschaut, wie E-Mails von Mieterinnen und Mietern durch den Einsatz von Techniken des Maschinenlernens schneller und effizienter sortiert und verarbeitet werden können. Hallo David, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf.
David, sag mal, was hat dich denn motiviert, dich mit genau diesem Thema zu beschäftigen?
Genau, also bei uns in der Firma ist es so, dass unser Geschäftsführer quasi den Bacheloranden dann immer ein Thema vorschlägt. Und bei mir war das quasi so in die Richtung KI. Er ist da sehr interessiert, hat auch quasi diesen ChatGPT-KI-Hype mitgenommen und sieht quasi in KI ein sehr großes Potenzial für unsere Firma. Und wir bekommen sehr viele Kunden-E-Mails und da hat er sich quasi die Frage gestellt, wie könnte man vielleicht mit KI das dann quasi auch automatisieren und hat mir das quasi als Thema vorgeschlagen. Parallel dazu haben wir quasi auch mit unserem Dienstleister-Partnerunternehmen, die quasi für uns sehr viele Entwicklungen machen, ein Prototypen-Projekt quasi gestartet und meine Bachelorarbeit hat da ein bisschen als Vergleich gedient. Und dieses Prototypenprojekt wurde auch auf einem SAP-Kongress im September vorgestellt. Dazu würde ich auch gleich noch mehr sagen, aber ich würde euch kurz abholen und euch erzählen, wer mein Praxispartner im Studium gewesen ist. Das ist nämlich die ProPotsdam GmbH. Wir sind der größte Wohnungsverwalter in Potsdam, ein kommunales Unternehmen. Und wir haben so circa 19.000 Wohnungen, was so circa ein Viertel der Mietwohnungen in Potsdam ausmacht. Wir sind quasi der Mutterkonzern von der Immobilienverwaltung. Also wir haben so die klassischen Bereiche IT und Finanzen, Controlling. Aber wir machen zum Beispiel auch Neubau. Und dann haben wir halt noch weitere Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel die Immobilienverwaltung, aber quasi auch Entwicklungsträger für die Entwicklung neuer Stadtteile. Zum Beispiel Kramnitz ist ein spannendes Thema, könnt ihr mal googeln. Da wird quasi ein neuer Stadtteil aus dem Boden erschaffen. Quasi das ist die ProPotsdam. Und jetzt würde ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr zum Kongress erzählen. Und zwar war das ein Kongress für die Immobilienwirtschaft und fürs Facility Management. Und das Thema war genau, das Motto steuert uns die KI, Menschen und Prozesse. Und wenn man mal auf die Seite geht, wird man feststellen, dass sehr viele Vorträge und Workshops quasi sich mit dem Thema KI beschäftigt haben. Was quasi auch nochmal diesen KI-Hype auch in der Wirtschaft oder speziell auch in der Immobilienwirtschaft bestätigt. Mhm. Und meine Firma hat dann quasi in Zusammenarbeit mit unserem Dienstleister, das ist die Promos, auch quasi einen KI-Prototypen entwickelt, der dann auch in die Richtung Verarbeitung von Mieterkorrespondenzen via E-Mail geht. Mhm. Und ich habe quasi auch meine Bachelorarbeit in die Richtung geschrieben und quasi selber untersucht, wie ich mit Methoden des maschinellen Lernens quasi E-Mails klassifizieren könnte.
Okay, also du hattest das Privileg, dass eine relevante Person bei dir im Betrieb eine Idee hatte, die dich interessiert hat und auf die deine Bachelorarbeit einzahlen durfte. Ist ja nicht immer so. Ja, manchmal muss man ja dann so Verlegenheitsthemen bearbeiten, zu denen man entweder genötigt wurde oder die halt keinen interessieren. Bei dir gab es beides nicht, sondern es war ein hohes Interesse und auch für dich persönlich von Relevanz. ProPotsdam hat Wohnung, vermietet die und ihr habt ganz viele E-Mails. Und wollt auch die Frage beantworten für euch, kann dieser KI-Hype, was auch immer dahinter steckt, für uns einen Mehrwert produzieren? Und diese Messe, die du gerade beschrieben hast, die zeigt halt einfach nochmal, dass das jetzt nicht nur so ein Hirngespinst dieser einen Person, die dir das Thema gegeben hat, war, sondern wirklich in der gesamten Immobilienbranche auch ein Stück weit Relevanz hatte, wahrscheinlich immer noch relevant hat. Und das habe ich verstanden, sozusagen, was jetzt die Motivation und wie du zum Thema gekommen bist. Und du hast ja auch dann schon den konkreten Use Case, also den Anwendungsfall, wo man jetzt KI, Machine Learning benutzen will, nämlich zur Sortierung oder irgendwie Handhabmachung von E-Mails.
Genau. Also du musst dir das so vorstellen, wenn ein Mieter und ein Kunde von uns ein Anliegen hat, das können ganz verschiedene Themen sein, dann würde er sich in irgendeiner Form melden. Das kann über E-Mail sein, das kann telefonisch sein oder über unsere Kunden-App. Und bei der E-Mail ist es dann so, die wird bearbeitet von einem Sachbearbeiter und der würde dann quasi sich anschauen, welcher Sachverhalt das ist. Mhm. Zum Beispiel meine Heizung ist defekt, das ist, glaube ich, der Klassiker. So im Winter ist auch ganz oft bei uns so der Fall.
Und dass die Heizungen defekt sind.
Das melden viele Mieter, also das ist so ein Klassiker natürlich. Und dann müsste man das natürlich irgendwie in einer strukturierten Form anlegen. Dafür haben wir dann quasi ein Ticketsystem und der Mitarbeiter würde das dann quasi genau zuordnen und dann könnten quasi auch Beauftragungen folgen. Also das würde geprüft werden, ist das alles richtig, und dann würde vielleicht eine Handwerksfirma beauftragt werden und der Mieter bekommt dann im Endeffekt seine Heizung repariert. Aber da gibt es noch andere Use Cases, zum Beispiel auch Fragen, Nachfragen zu den Betriebskosten, wann werden die abgerechnet, oder man möchte vielleicht einen Hund haben oder so und braucht da die Zustimmung, oder der Nachbar krakeelt, das wäre dann das Thema Hausordnung. Also da gibt es ganz verschiedene Sachverhalte und die müssen dann quasi immer quasi zu einem Ticket zugeordnet werden. Und das muss in so einem strukturierten Datensatz passieren. Da haben wir verschiedene Obergruppen, zum Beispiel Mietvertrag, Instandhaltung oder Feedback. Und dann gibt es da quasi noch Untergruppen und nochmal dann quasi nochmal einen Code. Also es ist ein recht komplexes Thema wegen dieser hierarchischen Form. Deswegen habe ich mich in meiner Bachelorarbeit dazu entschieden, quasi die Klassen quasi ein bisschen zu aggregieren. Weil ansonsten hätte ich vielleicht 1000 Klassen gehabt im Endeffekt.
Okay. So detailliert könnt ihr das zuordnen.
Ja, und da hätte ich noch mehr Daten gebraucht. Also ich hatte jetzt insgesamt 40.000 E-Mails für meinen Datensatz verwendet und ich habe mich dafür entschieden, 8 übergeordnete Themen quasi zu aggregieren. Das wäre dann zum Beispiel eine Klasse Instandhaltung oder Vertrag, Feedback, Beschwerden oder auch positive Dinge.
Und es geht quasi darum, da ist dann so eine E-Mail, die reinkommt, und da muss jetzt nicht unbedingt explizit drinstehen das Wort Vertrag oder das Wort Instandhaltung, sondern irgendwie muss, was auch immer diese Maschine ist, muss aus dem Text diesen Intent, diese Absicht der E-Mail erkennen, ohne dass es jetzt Wörter sucht. Sondern es muss irgendwie ein Verständnis in Anführungsstrichen von dem Sachverhalt gewinnen können.
Genau, das Muster muss in den Daten gefunden werden. Deswegen braucht man da auch nicht... kann man quasi auch Machine Learning nicht mit einer E-Mail machen, sondern braucht einen sehr großen Datensatz quasi, um Muster in den Daten zu, einfach, dass die Maschine, der Algorithmus dann quasi Muster erkennt und lernt.
Ja, genau. Okay. Und neben der Absicht, also ging nur, um es klarzustellen, dann kannst du ja gerne, oder dann sollten wir, denke ich, ins Detail gehen. Das heißt, welcher Schritt wird an der Stelle eigentlich unterstützt oder automatisiert? Dass es nicht mehr eine Person braucht, die jede E-Mail liest und sie quasi in so Schubladen einsortiert? Oder hätte diese Person noch weitere gezielte Infos rausziehen müssen? Was weiß ich, der Name der Person. Das muss man wahrscheinlich dann, hätte die Person immer rauskopiert oder was? Oder in welchem Vertrag jetzt? Dann guckt es nochmal nach. Ne?
Also das sind verschiedene Themen, das könnte man quasi auch quasi über, vielleicht auch über Machine Learning lösen. Ich habe mich dafür entschieden, also man könnte zum Beispiel auch den Namen von der E-Mail ableiten, die ist auch zu seinem Mietvertrag hinterlegt oder durch einen Suchalgorithmus, genauso wenn er die Mietvertragsnummer angibt. Das könnte man bestimmt auch mit Machine Learning machen oder mit einer generativen KI, aber das könnte man vielleicht auch über einen Suchalgorithmus herausfinden, und deswegen habe ich mich wirklich dafür entschieden, dass quasi ein Vorschlag erzeugt wird, welche Klasse das ist, weil das ist oft auch ein Problem, dass auch der Kunde nicht gezielt schreibt, was er wirklich für ein Problem hat, sondern dass man da aus einem ellenlangen Text quasi nur die Informationen rausziehen muss.
Ja.
Und das ist dann natürlich eine Arbeitserleichterung und macht es dann auch für Leute schwer, die vielleicht irgendwie nicht quasi Immobilienkaufmann oder Kauffrau sind und da im Detail drinstecken, quasi mit so einem Vorschlagssystem dann quasi auch arbeiten können.
Okay, also die Person, die sortiert, wird es wahrscheinlich immer noch geben, aber es ist halt einfach unterstützt.
Genau.
Und wie ist das? Okay, lauter Verständnisfragen, weil ich wirklich gar nicht in dieser fachlichen Domäne drin bin. Aber so eine E-Mail, kann die immer nur in eine Kategorie gehen? Oder wird die zerteilt, um dann zu sagen, der Teil ist Instandhaltung, das müssen dann die Instandhaltungsmenschen sich kümmern und dieser Teil, den ich jetzt hier rauskopiert habe, der ist halt offensichtlich Reparatur, Reparatur ist ja Instandhaltung, das ist jetzt meinetwegen genau der Nachbar nervt und so weiter. Wird das aufgeteilt oder wird das nacheinander bearbeitet, sowas? Wie ist das eigentlich?
Da werden 2 Tickets zu angelegt. Also das ist ja quasi einfach erstmal der Text und dann würde der Mitarbeiter dann quasi 2 Probleme identifizieren und daraus einfach 2 Tickets erstellen und die würden dann an 2 unterschiedliche Personen oder halt Bereiche gehen.
Und jetzt hattest du ja vorhin schon gesagt, ChatGPT, Hype und so und generative KI. Also ich würde so eine E-Mail wahrscheinlich bei ChatGPT reinhauen und fragen, worum geht's denn hier? So, dann sagt mir das das.
Genau. Das habe ich mir auch am Anfang überlegt und ist auch eine Überlegung wert, aber man sollte trotzdem auch ein paar andere Aspekte berücksichtigen, und zwar das Thema Datenschutz. Ich glaube, da sind auch meine Firma, aber ich kann mir auch vorstellen, viele Firmen haben da noch Probleme und sind in der Findungsphase. Wie können wir damit umgehen, dass quasi sensible Daten, wie zum Beispiel die Adresse oder halt auch schon was der Mieter schreibt, was er für Probleme hat oder über seinen Nachbar beschwert, das kann man nicht einfach so in die Cloud laden, vielleicht nach Amerika, wo Server stehen. Und da muss es erstmal Regelungen gefunden werden, die auch die DSGVO-Standards erfüllen. Dann gibt es ja auch noch den KI-Act von der EU, oder AI-Act, der da verabschiedet wird. Und dementsprechend ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht Machine Learning Methoden selber zu entwickeln, die quasi dann lokal laufen, die quasi nicht nach außen gehen, sondern auf Unternehmensrechnern. Das ist so ein Punkt aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Ja.
Aber für mich war auch das Thema, dass ich quasi auch selber halt ein bisschen verstehen wollte, wie funktioniert überhaupt KI, weil das ist ja so ein magischer Begriff, künstliche Intelligenz. Und ich wollte für mich selber auch ein bisschen nachvollziehen können, wie kommt man da überhaupt hin, dass quasi ein Computer so Vorschläge generiert, dir Text schreibt. Dementsprechend war da auch ein eigenes Interesse und ich denke, das wird mir auch persönlich dann quasi im Beruf helfen, quasi da auch dann als Experte mitarbeiten zu können und an Projekten selber da Know-how zu haben, und könnte ich mir vorstellen, dass das auch sinnvoll ist.
Ja. Okay, habe ich nachvollzogen. Es gibt quasi betriebliche Gründe oder Datenschutzgründe, die dafür sprechen, jetzt nicht einfach mit so einem Cloud-Dienst oder einem KI-Tool zu arbeiten, was im Zweifel vieles kann, sondern es gibt Gründe, das halt selber zu machen, weil es dann die Daten, die Privatheit der betroffenen Menschen schützt und für dich natürlich persönlich auch eine kleine technische Fingerübung war, um sozusagen dein Kompetenzlevel hinsichtlich der Entwicklung von intelligenten Systemen zu verbessern. Okay, Motivation verstanden, Scope verstanden und nu, hast du das denn geschafft? Vielleicht mal so rum, die Pointe gleich am Anfang.
Ja, habe ich geschafft.
Okay. Und wie kommt man da hin?
Ja, da kommen wir jetzt zu. Das wird ein bisschen komplizierter. Also ich hoffe, ihr bleibt mit am Ball. Ich versuche es möglichst verständlich zu halten. Und
Vorstands- und Kindergartenkindergerecht.
Genau.
Das ist doch so genau.
So, das machen wir schön häppchenweise. Also ich würde erstmal vielleicht so allgemein einsteigen und das auch so erklären, wie ich quasi mich auch an meiner Bachelorarbeit daran gehangelt habe. Also ich habe quasi einen theoretischen Teil gemacht und quasi da verschiedene Schritte erklärt. Dafür habe ich dann ein Schema verwendet, was quasi Machine Learning, also quasi, wie komme ich zu einem unstrukturierten Datensatz in meinem Fall und mache daraus einen strukturierten, diese Schritte dann quasi abgearbeitet. Also ich würde die erstmal kurz nennen und die würden wir dann schrittweise durchgehen. Also zum einen würde man quasi erstmal den Datensatz vorverarbeiten und dann würde man sich daraus sinnvolle Merkmale ziehen, die dann quasi in einen Lernalgorithmus gesteckt werden.
Was ist der Datensatz?
40.000 E-Mails.
40.000 E-Mails, okay. Und das sind die E-Mails, die gab es schon und die wurden schon mal sortiert?
Genau, die wurden schon sortiert.
Von den Menschen?
Genau.
Okay.
Die haben wir so über die letzten 2-3 Jahre angesammelt und konnten quasi da als Futter verwendet werden. Genau. Also Ich würde kurz quasi mal einfach ein Beispiel Input, quasi eine Zeile des Datensatzes vielleicht mal vorlesen. Die ist natürlich ein bisschen abgewandelt. Aber so vom Thema her, es gäbe einen Betreff, zum Beispiel defekte Heizung, Mietvertrag XY. Und dann, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine Küchenheizung nicht funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann. Das wäre quasi der Input. Und jetzt müsste natürlich der Mitarbeiter dann quasi feststellen, worum geht's da? Und dann würde er quasi in unserem Ticketsystem quasi den Sachverhalt identifizieren. Und das wäre dann in dem Fall Instandhaltung und dann das Thema Heizung. Und dann wäre dann vielleicht der Code defekt. Mhm. Also wir haben vier große Oberprozesse, die heißen Mietsache, Instandhaltung, Feedback und Service. Und deswegen habe ich das auch aggregiert, was ich am Anfang gesagt habe, weil zum Beispiel allein für Instandhaltung hätten wir 200 Codegruppen. Mhm. Da sind dann so Beispiele wie Hauseingangstür, Fußboden, Wand, Wasserzähler. Und in dieser Abhängigkeit gibt es dann halt nochmal weitere Codes, wie zum Beispiel prüfen und reparieren, erneuern. Genau. Also deswegen war es halt mir lieber halt erstmal 8 große Klassen zu bilden und dann quasi auf dem den Algorithmus laufen zu lassen. Mhm. Genau.
Also da ist Text, also die E-Mail, was du gerade vorgelesen hast, und die ist gelabelt, die hat eine Markierung, zu welcher Gruppe gehört's. Und davon haben wir 40.000 Paare, E-Mails, und was hat der Mensch das, wie hat das klassifiziert?
Genau.
Das ist dein Datensatz, mit dem du jetzt irgendwas tust.
Genau.
Was denn? oder vielleicht erstmal so gefragt, die E-Mails liegen quasi historisch bei euch rum, so in diesem, weil die kommen ja bei euch an.
Genau.
Und passiert dann sonst eigentlich irgendwas damit? Oder warum sammelt ihr die eigentlich? Wie ist das eigentlich?
Zum Beispiel für Auswertungszwecke. Also uns interessiert ja schon, wie viele Tickets haben wir, in welchem Fall vielleicht.
Aha.
Zum Beispiel beschwert sich jetzt hier jemand in dem Block oft oder ist immer da eine Instandhaltung.
Ach so, also dann qualitätssichere Maßnahmen zu machen.
Zum Beispiel. Oder auch quasi, wenn ein Mieter nochmal eine Nachfrage hat, ne, haben wir das in seiner Akte. Also, also das einmal ist quasi für den Mieter und das andere ist auch für uns aus Controlling-Zwecken. Deswegen schmeißen wir das nicht einfach so weg und dementsprechend konnte ich das auch zuordnen.
Mhm.
Also ich habe dann quasi bei uns in SQL, also auf unserem Data Warehouse quasi nachgeschaut, welche Tickets quasi als E-Mail quasi eingegangen sind und habe mir quasi dann da die Informationen, also die Klassifizierung, das Label dann quasi daraus gesucht und hatte natürlich dann auch eine Ticketnummer.
Mhm.
Und die habe ich dann quasi über so einen Massendownload dann quasi in SAP eingegeben und habe dann quasi dazu dann auch die E-Mails aggregiert. Und dann konnte ich quasi mit dieser Zuordnung quasi einen Datensatz erzeugen, aus denen ich dann quasi, aus den E-Mails habe ich dann immer den Betreff gezogen und die Nachricht, aber auch strukturelle Informationen, wie zum Beispiel die Anzahl der Zeichen oder der Anzahl der Wörter oder auch die Anzahl der Anhänger habe ich auch betrachtet. Dazu kommen wir gleich, aber das sind alles wertvolle Informationen, woraus man dann quasi ein Muster quasi identifizieren kann. Und dann hatte ich quasi eine CSV-Datei, eine Textdatei.
Also eine große Tabelle?
Genau, aus 9 Spalten, also 9 Merkmalen quasi, die man für Muster benutzen kann und quasi meiner Klasse.
Mhm. Also die Frage, zu welchem Sachverhalt gehört jetzt diese E-Mail?
Genau. Und das wäre quasi der erste Schritt quasi in diesem Machine Learning Schema quasi sich erstmal Daten zu beschaffen und die quasi in irgendeiner Form darzustellen, dass man damit weiterarbeiten kann.
Okay.
Also das würde ich als Rohdatenextraktion bezeichnen. Und im zweiten Schritt, der ist quasi auch vor allem für das Arbeiten mit Text wichtig, sollte man quasi diesen Text nochmal vorverarbeiten. Hätte ich jetzt Zahlen, könnte ich direkt damit weitermachen, aber Text ist in sich unstrukturiert und wir benutzen Wörter und die können natürlich auch in Synonymen verwendet werden. Ich schreibe mal was groß, mal was klein, damit meine ich aber eigentlich inhaltlich das Gleiche.
Mhm.
Aber es gibt natürlich halt auch Grammatikregeln und das bringt aber dem Rechner nicht viel.
Mhm.
Und deswegen gibt es einige Operationen, die quasi dazu dienen, den Text quasi vorzuverarbeiten für die Maschine. Dazu würde quasi auch gehören, quasi Text in einzelne Bausteine zu zerlegen. Also, dass ich nicht jetzt hier einen ganzen Satz habe, sondern da aus einem Satz mache ich dann quasi nur einzelne Bausteine, Wörter. Das würde Tokenisierung heißen. Dann würde ich auch alle Wörter in Kleinschreibung umwandeln, dass ich quasi da keine Doppelung habe. Dann gibt es zum Beispiel Wörter wie der, die, das, Konjunktion und oder doch. Alles Wörter, die quasi keinen Inhalt haben, sondern halt nur Wörter aneinander fügen. Das ist für den Rechner auch nicht von Relevanz. Dementsprechend würde ich auch diese Wörter entfernen. Dafür gibt es zum Beispiel bei Python, also das war meine Programmiersprache, die ich dafür benutzt habe, gibt es dann quasi nochmal Bibliotheken. Zum Beispiel NLTK heißt die, die wird quasi für natürliche Sprachverarbeitung verwendet. Da gibt es dann quasi einen Befehl, wo man dann quasi deutsche Stoppwörter entfernen kann. Die haben da quasi auch eine Textdatei hinterlegt, die aus 400 Wörtern vielleicht besteht.
Ja.
Und der würde dann quasi den Text danach absuchen und die dann einfach entfernen. Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, es gibt auch noch so Normalisierungstechniken für Text. Und eine Methode wäre Stemming, heißt es. Da würde man quasi ein Wort quasi auf den Grundstamm reduzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort gemeldet nehme, mache ich daraus meld. So würde ich dann quasi unterschiedliche Anwendungsszenarien, also unterschiedliche Formulierungen eines Wortes quasi auf den Grundstamm reduzieren und hätte damit auch immer den gleichen Treffer.
Damit, wenn so, ich mach's mal abstrakt, jetzt die Maschine, damit die das gleiche, dass wenn meld als melden oder gemeldet oder meldet,
das ist das gleiche Muster,
dass es alles erkennt, das gleiche meint und dass es eigentlich nur deswegen ein bisschen unterschiedlich ausgeschrieben wurde, weil es halt die deutsche Sprache ist.
Genau.
Aber das, okay, man versucht also die Unterschiedlichkeit von gleichen Sachverhalten zu reduzieren.
Genau.
Okay. Okay, und wenn dann dieser Text so, also wir reden jetzt, also nochmal gedanklich, wir haben jetzt diese große Tabelle vor uns, jede Zeile ist irgendwie eine E-Mail und pro Zeile in dieser Tabelle gibt's halt eine Spalte, wo der Text drin ist. Und mit dieser Spalte, wo der Text drin ist, oder diese Zelle dann, die wollen wir jetzt irgendwie, da wollen wir jetzt was rausziehen. Wir wollen daraus Informationen ziehen und Merkmale extrahieren. Und um das zu tun, müssen wir diesen Text erstmal vorbereiten und das hast du uns gerade erklärt. Alles kleinschreiben, Stoppwörter entfernen, Stemming, und so weiter und so fort. Und dafür gibt es Bibliotheken, die uns dabei helfen, das zu tun. Und jetzt ist ja die Frage, was denn für Merkmale oder was, das kann es ja noch nicht sein, oder? Oder ist es das schon?
Das ist es noch nicht. Das ist quasi nur ein vorverarbeitender Schritt. Und gut, dass du darauf anspringst, weil das wäre genau der nächste Punkt dann quasi im Machine Learning Schema. Das wäre dann quasi die Merkmalsextraktion. Das würde genauso gut wie, also wir wollen quasi Muster, zum Beispiel im Text, quasi numerisch quasi in einer Form von einer mathematischen Repräsentation quasi umwandeln, dass dann quasi ein Algorithmus damit auch rechnen kann. Weil der versteht kein Deutsch oder Englisch, sondern der versteht nur Zahlen. Und dementsprechend müssen wir versuchen, quasi den Text quasi in einen mathematischen Raum, den Merkmalsraum quasi zu übersetzen. Und deswegen haben wir quasi versucht, den Text zu normalisieren, zu reduzieren, dass wir möglichst ähnliche Muster zu, also zu ähnlichen Dingen quasi das zu einem machen, sodass wir das quasi dann in diesen Merkmalsraum quasi transformieren können. Da würde ich euch quasi mal eine Technik einfach nur so vom Prinzip her vorstellen. Die heißt Back of Words. Die gibt es auch schon recht lange. Also ist eher oldschool, aber die ist trotzdem sehr effizient und auch, finde ich, vom Prinzip gut verständlich. Und zwar müsst ihr euch quasi einen, zum Beispiel meinen Datensatz quasi als einen ganzen Textkorpus vorstellen. Also etliche Seiten, DIN A4 Seiten einfach nur Text, quasi als ein Dokument. Und dann würde quasi das Back of Words erstmal gucken, wie oft kommt jedes Wort einmalig vor. Und daraus würde quasi ein einzigartiges Vokabular gemacht werden, so quasi wie einen Duden. Also das Wort gibt's dann einmal quasi in diesem Back-of-Words-Vokabular. Und dann, wenn ich dieses Vokabular gebildet habe, habe ich dann quasi die Möglichkeit, mir wieder jede einzelne E-Mail, quasi jeden, jede Zeile im Datensatz quasi nochmal anzugucken und dann zu zählen, wie oft kommt quasi dieses eine Wort zu diesem Vokabular vor. Also, also ich vergleiche zum Beispiel melden, kommt das in meinem Text vor? Ja, dann zähle ich eins. Wenn es zweimal vorkommt, kommt dann eine zwei hin. Wenn es nicht vorkommt, ist es null. Also dieses Vokabular ist quasi wie so ein Array. Und ich würde dann quasi immer Einsen und Nullen zuweisen oder halt, also eine bestimmte Anzahl. Und diese Anzahl würde man dann quasi die Termfrequenz von einem Dokument nennen. Nennen und dann gibt es quasi auch noch die Dokumentenhäufigkeit, also wie oft ein Wort insgesamt in diesem ganzen Textkorpus vorkommt. Und daraus kann man dann quasi auch nochmal Beziehungen herstellen. Weil wenn jetzt ein Wort ganz oft vorkommt, ist es vielleicht zu einem Thema weniger interessant. Das wäre dann nochmal so eine Verfeinerung, dass man quasi Wörter nochmal anders gewichtet. Das würde man dann inverse Termfrequenz und inverse Dokumentenfrequenz nennen. Aber weiter würde ich darauf jetzt nicht eingehen. Also wir haben über diese Technik es quasi geschafft, quasi diesen Text in eine mathematische Repräsentation zu bekommen.
Also quasi jedes Wort lässt sich dann repräsentieren. Jedes Dokument lässt sich repräsentieren als ein Vektor, also ein Konstrukt, was Zahlen beinhaltet in einer bestimmten Struktur. Und die Zahlen werden dadurch gebildet, indem man Wörter zählt.
Genau.
Und das hilft uns dabei, jetzt mal Fangfrage, keine Ahnung, dass Texte oder E-Mails, die ähnliche Sachverhalte haben, dann auch ähnliche Zahlenausprägungen haben? Ist das dann die Konsequenz eigentlich?
Das wäre eine Konsequenz oder zumindest eine Ähnlichkeit. Also man würde schon ein Muster, wenn man jetzt Vektoren von einer Klasse sich öfter also anschauen würde, hätten die schon, die wären natürlich jetzt nicht identisch, aber man könnte schon ein Muster erkennen.
Okay, die wären dann in diesem Raum, den diese Vektoren aufspannen, näher beieinander.
Genau.
Okay. Genau. Okay. Wie ist denn das eigentlich jetzt bis hierhin gedacht? Nochmal kurz Verständnisfrage. Für das Wort Heizung kann man ja verschiedene Wörter benutzen oder für andere Sachverhalte. So Synonyme oder sowas, war das jetzt hier auch in der Vorverarbeitung eigentlich drin?
Also das betrachtet halt quasi das Stemming. Also, dass ich quasi dadurch Synonyme versuche zu reduzieren, funktioniert aber auch nicht so toll. Also es gibt auch andere Techniken, zum Beispiel die Lemmatisierung. Da würde ich quasi jedes Wort quasi in seine Grundform umwandeln.
Aber jetzt sowas wie eine Liste von Synonymen oder so, das ist weit so nicht.
Die habe ich jetzt nicht betrachtet. Okay. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das könnte man auch immer noch ein Stück weit optimieren. Aber ich habe mich jetzt quasi in meiner Arbeit darauf konzentriert, quasi so die Basics abzuarbeiten und habe dann quasi so als extra Feature quasi die das Stemming benutzt, dass ich quasi das Wort quasi auf seinen Grundstamm quasi reduziere.
Okay, ja, habe ich verstanden. Genau. Also Ziel aus Text irgendwie eine Liste von Zahlen zu machen, damit die Maschine mit den Zahlen arbeiten kann.
Genau.
Okay. Also und eins hast du erklärt, Back of Words.
Genau. Nur damit man ihr vielleicht auch davon gehört habt, also es gibt noch deutlich fortschrittlichere Methoden. Das ist jetzt zum Beispiel einfach, das basiert auf Häufigkeit und quasi zähle ich die Häufigkeit in einem Dokument. Aber es gibt quasi auch Techniken wie Word Embeddings, die dann quasi auch schon einen Machine Learning Algorithmus, also ein neuronales Netz benutzen, um quasi quasi die semantische Repräsentation von einem Wort zu lernen. Also dann ist quasi jedes Wort ein eigener Vektor. Und dann könnte ich auch zum Beispiel semantische Beziehungen quasi zueinander herstellen. Also man würde zum Beispiel, man könnte auch mit denen rechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wort habe, König, das würde ein Vektor sein und ein Wort Mann, dann könnte ich die addieren und würde dann quasi aus diesem Vektor quasi das Royale quasi rausziehen und das wäre ähnlich quasi bei Königin minus Frau. Also es ist halt recht interessant. Das ist so, also da kann man zum Beispiel Syntax und Semantik mit feststellen und quasi den Kontext aber noch nicht. Und da sind wir dann bei ChatGPT, also mit Transformern, das ist quasi auch eine Merkmalsextraktionstechnik, können wir dann auch quasi den Kontext von einem Wort feststellen. Also wie ich das Wort einsetze. Das kann zum Beispiel Word Embeddings nicht. Mhm. Also das ein Wortvektor wären quasi jegliche Formen, wie ich das Wort benutze. Quasi wäre das dann der Querschnitt, und Transformer haben sogar die Möglichkeit, quasi dann den Kontext, wie ein Wort benutzt wird, quasi zu repräsentieren.
Wenn du jetzt sagst, in deinem Projekt hast du dich, bist du gestartet mit so einer, du hast es selber gesagt, mit so einer Oldschool-Methode, wohl wissend, dass es mittlerweile auch andere Ansätze gibt. War das rückblickend eine bewusste Entscheidung und eine richtige Entscheidung? Würdest du sagen, das ist eigentlich empfehlenswert, so mit den Basics zu starten? Oder hast du dir damit eigentlich keinen Gefallen getan?
Also ich würde sagen, ich habe mir damit einen Gefallen getan, weil, also wenn man wirklich jeden Schritt betrachten möchte und dazu theoretisch quasi sich erstmal ein Verständnis aufbauen will und das dann noch praktisch umsetzen möchte und das Ganze dann in 10 Wochen, also das muss man ja auch berücksichtigen, also ich hatte dafür jetzt nicht ein Jahr Zeit oder so, sondern ich musste es halt in 10 Wochen machen, war das schon sinnvoll. Ich wollte auch sehr viel ausprobieren, und da war es auch gut, dass dann quasi auch der Herr Becker mir auch dann gesagt hat, konzentrier dich mal wirklich, kannst ja auch nennen, aber konzentrier dich mal auf eine Sache und mach dafür jeden Schritt halbwegs rund, dass da ein gutes Endprodukt daraus entsteht. Ansonsten hätte ich natürlich auch eine ganze Bachelorarbeit nur über Merkmalsextraktionen schreiben können. Dementsprechend würde ich das auch empfehlen, für eine Bachelorarbeit vielleicht zum Beispiel in dem Thema halt so ein rundes Ding zu machen, als quasi in eine Sache dann sehr tief einzusteigen und sich da vielleicht auch dann zu verlieren.
Also lieber so einen Durchstich machen, um wirklich zum Ende zu kommen, anstatt, wie du sagst, Teilaspekte in der Breite zu beleuchten.
Also es kommt immer auf die Forschungsfrage an. Also vielleicht ist in manchen Untersuchungen ist auch wichtig, genau in einen Punkt einzugreifen, aber bei mir war es halt das Thema, ein funktionierendes Machine Learning Modell zu programmieren, und daher war es schon sinnvoller, sich quasi auf alle Elemente zu konzentrieren, aber auch dann nicht sich in einem Schritt zu verlieren.
Okay, cool. Ich merke, wir robben uns so langsam in den Durchstich, also wir kommen bald am anderen Ende durch, und ein bisschen ist noch was vor uns. Also wir haben jetzt verstanden, wie man aus Text Dinge macht, die Menschen, Maschinen verarbeiten können, nämlich Zahlen oder Vektoren. Und was macht jetzt die Maschine mit diesen Vektoren oder mit diesen Repräsentationen des Textes?
Naja, dafür brauchen wir einen Rechenalgorithmus, der quasi dann die Aufgabe zum Klassifizieren dann quasi für uns erlernt. Da müssen wir noch ein paar Vorbereitungen dann treffen. Das ist auch so ein Standard im Machine Learning, zumindest habe ich es so bei dir im Kurs gelernt. Und zwar sollte man seinen ganzen Datensatz aufteilen in einen Trainingsdatensatz und einen Testdatensatz. Typischerweise würde ich quasi 80% von meinem Datensatz quasi zum Trainieren des Algorithmus verwenden, und den Rest würde ich mir noch aufheben quasi, um Tests dann durchzuführen. Das wäre dann der danach folgende Schritt. Also reden wir erstmal nur übers Training. Ich nenne jetzt noch 2 Begriffe, die ihr brauchen werdet, um quasi Machine Learning zu verstehen. Und zwar gibt es im Machine Learning Parameter. Das sind quasi lernbare Werte, die quasi, also das Modell lernt etwas, und das sind Parameter. Und diese werden dann quasi im Training dann gefunden und durch den Trainingsalgorithmus auch optimiert. Und dann gibt es quasi einen Lernalgorithmus. Da gibt es verschiedene, und quasi die sind dann, die haben dann Hyperparameter, also das sind Einstellungen, Konfigurationen, wie ich quasi den Algorithmus dann einstelle, sodass er lernt. Also nochmal zum Festhalten, ich lerne quasi Parameter anhand quasi meiner Labels, die ich quasi in meinem Trainingsdatensatz habe, den Klassen. Und dann hätte ich dann quasi so eine sinnbildliche Gleichung, also mit meinem Trainingsdatensatz mal den gelernten Parametern bekomme ich dann quasi die Klasse dann im Endeffekt raus. Genau. Wenn ich quasi dann...
Und ich vergleiche im Zuge des Trainings immer, also ich weiß ja, wie diese E-Mail mal sortiert wurde.
Genau.
Das ist meine Wahrheit.
Ja.
Und dann habe ich so eine Gleichung, ein Modell, wie auch immer, genau, mit der ich auch eine Schätzung geben kann, wie würde denn jetzt erstmal die Maschine denken, welche Kategorie diese E-Mail ist.
Genau.
Und wenn die Schätzung jetzt falsch war, also verglichen mit der Ground Truth, mit der Wahrheit aus der Vergangenheit, dann sage ich im Zuge des Lernens auf eine bestimmte Art und Weise, wie sich das Modell, das mathematische Modell, verändern soll, also wie die Parameter verändert werden sollen in eine bestimmte Richtung, damit beim nächsten Mal die Wahrscheinlichkeit, dass es die richtige Klasse trifft, höher wird. Und das mache ich so lange, bis ich fast alle oder möglichst viel oder so gut wie möglich die Wahrheit treffe. Und wie jetzt dieses Finden der optimalen Parameter funktioniert, ja, dafür muss man halt zur Universität gehen oder auf YouTube Videos sich angucken. Das ist dann hier, würde das den Rahmen sprengen. Aber das ist die Idee. Und im Übrigen ist ja dann, das wird uns ja nach hinten raus mit der Evaluation gleich interessieren, wir können aber gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, diese 40.000 E-Mails sind ja eigentlich ein Geschenk, ne? Also, dass du so einen riesen Datensatz hattest, echt Daten, die echt gelabelt wurden von echten Menschen, die auch noch Fachexpertise hatten, mit denen du dann was bauen konntest, das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Maschinenlernen Bacheloranden, ja? Das nur als Randnotiz nebenbei. Aber okay, also das Lernverfahren oder das, wie das gelernt wird, haben wir, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Auch die Begriffauseinandersetzung fand ich gut. Mal so, aber diesen Algorithmus und diese ganzen Regeln, das musstest du jetzt nicht selber händisch implementieren, ne? Also da gibt es doch auch Bibliotheken.
Gott sei Dank, da gibt es Scikit-Learn. Das ist von mir auch eine Empfehlung, weil da sind auch gute Algorithmen schon direkt implementiert, auch dokumentiert, also wenn ihr auf die Seite geht, scikit-learn, ich glaube .org, da seht ihr auch quasi Beispiele, da gibt es eine große Community drum, also ich finde auch vom Programmieren her ist es ziemlich verständlich, die erklären quasi auch, welche Hyperparameter ich dann quasi für meine Methode verwenden kann. Ich würde jetzt auch einfach nur mal ein paar Namen in den Raum werfen, vielleicht für die es interessiert, könnt ihr dann vielleicht auch mal recherchieren oder es vielleicht auch selber anwenden. Also ich habe für meine Bachelorarbeit Support Vector Machines als Lernalgorithmus verwendet. Nur vom Bildlichen. Also wir haben ja diesen Datenraum und diesen Merkmalsraum und da sind dann quasi Datenpunkte und im Optimalfall verdichtet in, also zum Beispiel die Heizung, werden quasi alle E-Mails, alle Datenpunkte in der Nähe. Und quasi diese Überlegung, da greift quasi Support Vector Machines rein, dass quasi eine Linie quasi in diesem Merkmalsraum gezogen wird, die dann quasi die Klassen voneinander trennen würde. Dann habe ich eine Methode verwendet, die heißt Naive Bayes. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und das basiert auf dem Satz der bedingten Wahrscheinlichkeit, der auch quasi im Gymnasium, meine ich, auch besprochen wird.
Bayes-Theorem hattest du im Gymnasium? Krass.
Der Satz der bedingten Wahrscheinlichkeit?
Ach so, na gut, ich wahrscheinlich auch, ich hab's noch vergessen.
Doch, also den Satz der bedingten Wahrscheinlichkeit, also man redet über Wahrscheinlichkeiten und das ist ziemlich sicher vorgekommen. War, meine ich, Bestandteil des Abiturs.
Okay, ich glaube, ich stolper nur gerade, weil ich glaube, das von Bayes ist, das ist etwas, was ich in der Uni erst gelernt habe, aber wahrscheinlich, weil ich einfach nicht zugehört habe in der Schule. Egal.
Nee, aber das basiert auf, also es ist natürlich noch eine weitere Überlegung, also man kann den jetzt nicht 1:1 anwenden, aber wenn man da quasi diese Formel erweitert, dann hat man quasi einen Machine Learning Algorithmus. Und dann habe ich noch eine Methode verwendet, die basiert auf quasi Entscheidungsbäumen. Und die heißt Random Forest und da ist quasi das Prinzip, das quasi so ein bisschen so wie Schwarmintelligenz. Ich benutze quasi nicht nur einen Baum, der quasi mich dann zu einer Entscheidung dann führt, sondern Hunderte. Also ich habe zum Beispiel, damit ihr vielleicht auch euch die Hyperparameter besser vorstellen könnt, was das überhaupt für Konfigurationen sein könnten. Man kann zum Beispiel sagen, mein Random Forest besteht aus genau 500 Bäumen. Also das wäre ein Hyperparameter oder 100 Bäume. Ich könnte aber auch sagen, die Verzweigung, also die, die Tiefe des Baumes darf maximal 10 Ebenen betragen oder muss mindestens 5 Ebenen sein. Das ist quasi eine Konfiguration von einem Hyperparameter. Und das macht sehr viel aus. Also wie ich quasi meine Hyperparameter angebe, ist sehr entscheidend quasi für den Erfolg der Klassifikation, wie gut dann das Modell wirklich arbeitet.
Gut im Sinne von, wie häufig es die richtige Klasse findet.
Genau, genau.
Da stelle ich mir ja, also von diesen Parametern, die du jetzt beschrieben hast, so wie viele Bäume, wie tief dürfen die jeweils sein und so weiter, gibt es da wahrscheinlich 101 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Hast du die da einfach ausprobiert händisch oder gibt es da auch wieder Bibliotheken? Ja, wahrscheinlich, ne?
Da gibt es auch eine Bibliothek, die heißt, also die ist auch von Scikit-Learn, das ist, die heißt Grid Search CV. Dafür müsste ich jetzt zwei Begriffe erklären. Das wäre einmal halt das Grid, also das Gitter, und dann noch CV wäre die Kreuzvalidierung. Ich würde vielleicht mal mit dem Gitter anfangen. Und zwar möchte ich immer verschiedene Hyperparameterkombinationen auswählen. Und dann würde ich beim Trainieren des Modells quasi schon mal eine Überlegung starten, welche Hyperparameter möchte ich denn überhaupt miteinander kombinieren. Mhm. Wenn wir jetzt bei den Bäumen bleiben, würde ich dann so ein Gitter angeben, quasi ich möchte einmal von der maximalen Tiefe angeben, 10, 20 oder 5 sind vielleicht jetzt nicht so gute Werte, das sollte man sich auch überlegen.
So 2, 3,
das wäre eine Überlegung. Und dann möchte ich noch überlegen, möchte ich quasi noch die Anzahl der Bäume quasi austesten. Also ist es jetzt gut, dass ich nur 100 Bäume habe? Sind die vielleicht schlauer als dann nur 20?
Mhm.
Oder sind die vielleicht besser dann als 500? Und man möchte nicht quasi diese Hyperparameter eingeben und dann das Modell trainieren, sondern man möchte das quasi in einem Rutsch machen, dass ich quasi am Anfang dann definiere mein Gitter. Dann hätte ich Hyperparameter 1, quasi die Tiefe. Da würde ich dann quasi vielleicht 3, 4 Werte angeben und dann zum Beispiel einen weiteren Hyperparameter, nämlich die Anzahl der Bäume, vielleicht auch 5, 6 Werte. Und dann würde ich quasi jede Kombination miteinander trainieren.
Mhm.
Also sagen wir mal, Hyperparameter 1 wären 3 Möglichkeiten und bei dem anderen 5, dann hätte man quasi 15 Kombinationen.
Mhm.
Und das ist natürlich auch eine Grenze. Also man kann nicht x-beliebig viele Hyperparameter ausprobieren, weil ansonsten stößt man da an Rechenkapazitäten. Das dauert zu lange. Also es war bei mir zum Beispiel auch ein Thema, weil ich hatte jetzt nicht eine tolle GPU und eine Workstation für 8.000 Euro, die total gut im Rechnen ist, sondern ich hatte das einfach auf meinem Arbeitsrechner gemacht.
Mhm.
Und das hat dann teilweise zu lange gedauert. Deswegen sollte man halt sich sinnvoll überlegen, welche Hyperparameter man nimmt. Und da hilft natürlich auch ein bisschen Erfahrung.
Mhm.
Genau. Das habe ich dann quasi in dieser Methode Grid Search CV benutzt. Also das Grid haben wir, die Kreuzvalidierung ist in dem Fall quasi, dass man den Trainingsdatensatz nochmal aufteilt in verschiedene Falten, sodass ich quasi nicht immer nur quasi ein Muster habe, sondern ich teile den nochmal auf und mische den einfach nochmal ein bisschen durch, dass das dann am Ende das plausibler ist, dass er vielleicht nicht das falsche Muster gelernt hat, sondern man sich sicher sein kann, wenn ich das 5-mal quasi gemacht habe, dass quasi dann das Klassifikationsergebnis und die gelernten Parameter dann auch korrekt sind.
Also so wie du am Anfang deine Trainingsdaten, diese 80% von den 20% isoliert hast, Trainings- und Testdaten, hast du dann sozusagen im Zuge dieses Hyperparameter, der Suche nach Hyperparametern, den Trainingsdatensatz dann nochmal rumgewürfelt, nochmal aufgeteilt in nochmal einen Subset, einem größeren und einem kleineren, um zu gucken, wie es läuft. Okay. Ja, Wahnsinn.
Ja, genau. Und vielleicht merkt ihr jetzt auch, warum man Rechenleistung braucht und fürs Training von Machine Learning Modellen. In meinem Fall ging das noch, wenn man jetzt aber komplexere Algorithmen wie neuronale Netze verwendet und dann irgendwie 1 Million oder wie groß auch immer. Also es geht ja ins Unendliche gefühlt.
Die Anzahl der Parameter,
man sucht. Also und dementsprechend ist Machine Learning sehr rechenaufwendig und auch ein bisschen ausprobieren. Und bei mir hat es dann auch teilweise lange gedauert, dann ein gutes Modell zu finden.
Was heißt lange? Also
je nach Algorithmus, manchmal hat es halt 2, 3 Minuten gedauert, bis er quasi fertig gerechnet hat. Das hört sich vielleicht jetzt in dem Moment nicht so schlimm an, aber wenn man dann 2, 3 Minuten auf dem Bildschirm starrt und, und wartet. Und teilweise hatte ich, das war meine fehlende Erfahrung, habe ich dann auch nicht sinnvolle Hyperparameter angegeben und dann habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt Feierabend und guck mal morgen, was daraus geworden ist. Und wenn das dann abgebrochen ist, ist auch passiert, ist dann natürlich frustrierend.
Dann war das voll für ein, genau. Ja. umsonst.
Genau.
Mich würde auch interessieren, ist sowas eigentlich gut für diese Hardware, ne? Wenn dann die ganze Nacht die durchrödelt, habe ich noch nicht herausfinden
können. Das war mir in dem Fall egal, war ja nicht meine eigene, sondern von der Firma. Und ich habe jetzt auch ein neues Endgerät, also das alte ist dann für vielleicht Azubis oder so. Keine Ahnung, die werden jetzt, ist nicht mehr meins.
Okay.
Also ja. Mir war es in dem Fall egal. Aber das sollte man, wenn man das mit privaten Geräten macht, vielleicht auch berücksichtigen. Oder vielleicht auch ein kleiner Tipp, das haben wir auch bei dir benutzt, ja. Google Colab, wenn ihr jetzt vielleicht nicht mit so sensiblen Daten umgeht, könnt ihr natürlich das auch quasi an den Cloud-Anbieter schicken und quasi zum Beispiel Google quasi das Rechnen übernehmen lassen. Das geht unter Umständen auch schneller.
Ja, genau, da geht ja einiges. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir das so ins Detail auf der Tonspur kriegen. Aber ich würde sagen, der überwiegende Großteil von dem, was wir hier gesagt haben, stimmt, glaube ich, auch. Insofern ziemlich, ziemlich cool. Jetzt hast du also da sowas gebaut, okay? Und damit kann man E-Mails, die bisher noch unbekannt sind, weil darum geht's ja, klassifizieren. Und du bist der Meinung oder sagst, dass die Klassifizierung, die dieses Modell für bisher unbekannte E-Mails macht, dass die ziemlich treffsicher ist. Wie kannst du das beweisen?
Genau, dafür habe ich mir ja meinen Testdatensatz aufgespart.
Ach so, von vorhin, ne?
Genau, also ich hatte ja meinen Trainingsdatensatz und von diesen 40.000 E-Mails habe ich mir 20% aufgehoben, um dann quasi nochmal mein Modell, was ich quasi jetzt trainiert habe, was dann quasi Parameter gelernt hat, dann nochmal wirklich zu testen, dass ich auch mir sicher sein kann, dass ich das jetzt so auf die Menschheit loslassen kann und dass die Menschen damit auch arbeiten und der dann nicht irgendwelche schwachsinnigen Vorschläge macht. Weil das wäre natürlich dann keine Arbeitserleichterung, sondern eher ein Hindernis. Und es gibt dafür verschiedene Metriken und vom Prinzip her würde ich dann quasi von meinem Testdatensatz, da habe ich ja quasi noch die Klasse, die wirklich mal von einem Menschen richtig zugeordnet wurde, würde ich dann quasi das Modell dann quasi nur den Input, nur die E-Mail, würde ich dann quasi in das Modell geben und der würde mir dann eine Vorhersage dann geben. Und so kann ich dann quasi von diesen 20% halt immer die Vorhersage gegen den wahren Wert dann quasi abgleichen. Und daraus ergeben sich einige Evaluationsmetriken. Für euch reicht auch, also es gibt eine und die ist auch mitunter die gängigste, das ist einfach die Genauigkeit. Da würde ich dann messen, richtig im Vergleich zu allen. Also ich habe 75 mal richtig klassifiziert, 25 mal falsch, also insgesamt 100, und also von 100 Klassifikationen waren 75 richtig und das wäre dann eine Genauigkeit von 0,75. Es gibt noch eine andere Metrik, die heißt F1-Score, die ist einfach so ein Mix aus anderen wichtigen Evaluationsmetriken, die auch gerne verwendet wird, weil sie ja quasi so ein Mittelding ist und deswegen wird die auch oft quasi dann als Maßstab verwendet.
Weil es ist ja jetzt vielleicht hier nicht, ne? Aber es kann ja wichtig sein, dass es, wir haben es jetzt hier mit einer Multi-Class Classification zu tun. Also es werden nicht nur zwei Dinge unterschieden im Sinne von die E-Mail ist nett gemeint oder die ist nicht nett gemeint, sondern das ist ja wirklich eine verschiedene Klassen, in die das, genau. Du hast vorhin gesagt, 8, ne?
Ja.
Und es kann ja sein, dass es wichtig ist, dass E-Mails, die zu einer bestimmten Klasse gehören, jetzt zum Beispiel Heizung, ja, dass es wichtiger ist, dass die richtig einsortiert werden und ob jetzt so eine Feedback-E-Mail in der Feedback-Kategorie landet oder irgendwo anders, ist ja eigentlich Wumpe.
Genau.
Weil das ist ja nicht dringend, ne? Und um da eine Balance zwischen allen, sage ich jetzt mal, Klassenzuordnungen zu haben, gibt es diesen F1.
Genau.
Aber man könnte so ein Modell auch gezielt darauf auslegen, um das so zu konfigurieren.
Genau.
Also die Klassifikationsgüte, Genauigkeit, womit du jetzt als intuitives Beispiel gekommen bist, ist nicht unbedingt in jedem betrieblichen Kontext wirklich die beste Maßeinheit.
Genau.
Ja, sondern man kann es nochmal tunen auf, wie relevant finde ich eigentlich welche Klasse.
Ja.
Aber das war auch out of scope bei dir, ne? Also du hast jetzt quasi diese Art von betriebliche Perspektive darauf nicht eingebracht und nochmal dieses Feintuning gemacht.
Ja, absolut, aber du hast wirklich recht. Also das kommt wirklich immer auf die Anwendung an, wie kritisch es ist, quasi, dass er richtig klassifiziert oder oder eine Verwechslung stattfindet. Wie schlimm ist es quasi, dass ich eine Klasse für eine andere halte? Mhm. Das sind auch, dazu gibt es auch Metriken. Mhm. Die habe ich aber bei mir nicht betrachtet. Für mich war der F1-Score und die Genauigkeit quasi so die ausschlaggebenden Punkte, die ich dann am Ende auch verglichen habe. Genau. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel den F1-Score eingeführt, weil den kann man quasi auch pro Klasse dann quasi ermitteln, weil die Genauigkeit, die kann ich nur über die Gesamtmenge von allen Klassen quasi bestimmen.
Das heißt dann, damit kannst du Aussage treffen wie, also die Kategorie Instandhaltung oder so, die da funktioniert ziemlich gut, da ist 95% korrekt klassifiziert, aber das Modell hat Schwierigkeiten damit, Feedback, E-Mails richtig zu erkennen.
Genau.
Und das, wie ist denn das eigentlich? Am Anfang von diesen 40.000 E-Mails waren wahrscheinlich nur die wenigsten Feedback-E-Mails. Die meisten waren ja wahrscheinlich Instandhaltung. Ist nicht damit auch automatisch eine Art von bessere Klassifizierungsperformance für die Kategorien da, die häufiger da waren?
Dieses Muster kann man tatsächlich erkennen. Also ich glaube, das wäre am einfachsten, wenn wir jetzt vielleicht sogar auf das Endergebnis mal...
Ja, der Bogen ist hier spannend.
Genau, der Bogen ist gespannt und... Reden wir am besten mal über das Ergebnis und aber du hast es schon gesagt und das Muster lässt sich tatsächlich erkennen, von denen, wo ich weniger hatte, war tatsächlich auch die Leistung dann im Endeffekt auch leider schlechter. Also insgesamt hatte ich eine Genauigkeit von 76%. Also kann man sagen, roundabout jeder, also von 3 von 4 waren richtig. Und da muss man dann natürlich Gründe finden, warum quasi manchmal sehr gut klassifiziert wurde oder manchmal sehr schlecht, also wo das dann quasi das ins Ergebnis reinhaut. Und zum Beispiel bei der Klasse Instandhaltung habe ich einen F1-Score von 85, also 0,85. Mhm. Und bei der Klasse Feedback hatte ich nur einen F1-Score von 0,44.
0,44, das muss man, also das soll jetzt, aber nur nochmal zu vergegenwärtigen, das ist schlechter, als wenn ich eine Münze werfen würde.
Genau.
Genau. Also wenn ich dem Zufall glaube, so 50-50.
Ja.
Okay. Ja.
Aber auch von der Gegenüberstellung. Also im Trainingsdatensatz waren es vielleicht so 3000 Instandhaltungsmails und 500 vielleicht vom Feedback. Und wenn man das auf die Gesamtmenge hochrechnet, also ich glaube, ich hatte Feedback irgendwie 2000. Ich habe extra sogar dann nochmal neue Daten besorgt, weil ich habe mir erstmal nur ein Jahr quasi an Datensätzen genommen. Dann ist mir aufgefallen, ich habe so wenig Feedback und Service, dass ich dann quasi nochmal gegraben habe und dann quasi mir von den alten Jahren nur Feedback und Service genommen habe, damit ich so ein bisschen noch mehr Datengrundlage habe. Also
eine Alternative wäre auch gewesen, einfach die weniger vorkommenden Klassen zusammenzufassen, sodass du nachher nur 4 Klassen schätzen kannst, ne?
Genau. Ja. Das ist natürlich immer so eine Überlegung, wie kann ich das verbessern? Ich wollte halt schon ein paar mehr Klassen haben, dass es auch ein bisschen praxisnäher ist. Aber wenn man jetzt auch zum Beispiel Klassen vergleicht, warum wurden die verwechselt? Also zum Beispiel wurde auch oft Feedback mit Instandhaltung verwechselt, weil dann das Feedback sich auf einen Handwerker bezogen hat, über den sich beschwert wurde. Oder was ist denn da los? Wann kommt denn mal einer? Das ist natürlich auch ein Problem. Oder dass dann irgendwie zum Beispiel die Klasse Mietsache mit dem Mieterkonto verwechselt wurde oder Betriebskosten mit Vertrag, weil das überschneidet sich natürlich auch. Und das ist nämlich noch ein weiteres Thema. Ich lege ja, das hatten wir ja besprochen, 2 Tickets an. In meiner Arbeit habe ich nicht betrachtet quasi, dass daraus 2 Tickets entstehen, sondern ich hatte dann quasi zweimal quasi diesen Datensatz als Klasse. Aber der muss sich ja dann in dem Fall dann für 1 entscheiden.
Ja. Ja, ist krass. Wenn man, also die Aufgabe klang ja auch für mich, als ich das zuerst mal gehört habe, als trivial. Aber wenn man dann ins Detail geht, dann ist da so viel klein, ja, was das Ganze extremst kompliziert machen kann, ja. Spannend. Sehr spannend.
Also insgesamt, also mit den Methoden war ich zufrieden so mit einem Dreiviertel? Also ich sehe da noch größeres Potenzial auf, wie würde ich vielleicht Klassen sinnvoller zusammenpacken oder auch nochmal aufteilen, dass da vielleicht weniger
Oder halt die Merkplatz-Extraktion ganz am Anfang.
Genau, ich könnte bessere Methoden verwenden. Also ich sehe da könnte man noch deutlich besser rankommen. Aber so zum Vergleich, ich hatte quasi in meiner Arbeit dann auch so ein Unterkapitel, wo ich dann quasi auch mal Vergleiche angestellt habe, wie quasi andere Leute mit ähnlichen Methoden, wie weit die quasi gekommen sind. Und da würde ich euch mal quasi so mal abholen, was so andere geschafft haben. In einer Studie wurden 32.000 E-Mails quasi verwendet und die hatten 4 Klassen. Mhm. Da ging es darum, war die E-Mail normal, betrügerisch, belästigend oder verdächtig. Mhm. Und da wurden dann quasi auch mehrere Algorithmen miteinander verglichen. Und die sind aber alle insgesamt so bei 0,9 Genauigkeit. Also die hatten 9 von 10. Ist natürlich noch ein Tick besser, aber die hatten aber auch, finde ich so, von den Klassen, die waren halt eindeutiger halt quasi als meine Klassen und waren halt 4. Ich hatte auch tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau die Werte, aber ich hatte es auch mal nur mit 4 Klassen probiert, da bin ich dann auch besser bei weggekommen.
Klar.
Was vielleicht ein bisschen ähnlicher ist, da hat sich eine Studie beschäftigt auch mit quasi Kunden-E-Mails von einem Telefondienstleister, das waren Schweden. Und die hatten 100.000 E-Mails und quasi hatten quasi eine Versuchsreihe mit 33 Klassen und einmal mit 8 Klassen. Und da haben die dann auch, auch wie ich quasi, so diese Back-of-Words-Methode verwendet. Mhm. Und einmal quasi, was ich auch angesprochen habe, diese Word-Embeddings. Und da waren die tatsächlich ein bisschen besser mit den Word-Embeddings. Also bei 8 Klassen hatten die dann eine Trefferquote von 0,83. Also und beim Back-of-Words waren sie dann sogar mit 0,76, so wie ich quasi. Mhm. Also dementsprechend, und das war ja ein richtiges Paper mit Wissenschaftlern, also
nicht so wie du,
ja, was soll das heißen?
Du hast da auch wissenschaftliche Arbeit.
Ja, natürlich, aber als kleiner Bachelorstudent, sage ich mal so, finde ich
das halt. Du hast nach hohen wissenschaftlichen Standards hier einen Erkenntnisgewinn produziert. Das, was die anders haben als du, ist, dass sie durch so ein Review-Verfahren kommen sind. Aber da brauchst du dich jetzt hier nicht da drunter stellen.
Nee, aber zum Vergleich, also deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht.
Ja, absolut.
Aber um noch einen kleinen Ausblick zu geben, die haben dann quasi auch ein neuronales Netzwerk verwendet, was halbwegs modern ist. Und damit sind die dann quasi auf 0,93 bei 8 Klassen gekommen und mit 31 Klassen sogar bei 0,91. Also das hat mir gezeigt, also vielleicht die Methoden, die ich verwendet habe, sind vielleicht beschränkt. Und ein neuronales Netz könnte aber auch könnte besser sein. Aber es gibt aber auch andere Aspekte.
Weil, nur weil ich weiß, welches neuronale Netz hier genommen wurde, weil dort die Fähigkeit der Merkmalsextraktion besser ist.
Ja,
also das ist, glaube ich, das, wo der größte Hebel zu holen ist, nämlich die Repräsentanz des Textes in Vektorenform, die halt möglichst viel Semantik, also Bedeutung der ursprünglichen E-Mails behält. Ja. Und da liegt, glaube ich, der Hebel. Aber ist ja cool. Also ist ja eigentlich eine schöne Perspektive, dass also A, auch wieder gleiche, was ich schon mal gesagt habe, die haben auch mit, also irgendwie die einen haben weniger E-Mails gehabt und die anderen mehr als du, aber du mit deinen 40.000 ist schon ziemlich, also eigentlich das schreit uns doch quasi eine A-Journal-Publikation förmlich an, wenn du das fertig machen würdest. Sehr cool. Okay. Und sag mal, wie ist das? Also, wir haben verstanden, wie man das evaluiert. Du hast das so ein bisschen skizziert an diesem F1 und an der Genauigkeit. Hast gesagt, also das ist zwar jetzt hier nicht das Perfekte, aber du weißt auch, wo du ansetzen könntest. Und im Vergleich zu anderen, die in den letzten 4-5 Jahren was veröffentlicht haben, ist das jetzt gar nicht mal so schlecht, sondern eigentlich ganz manierlich. Und gerade für so einen echten Anwendungsfall mit echten Daten kann man das gar nicht hoch genug hängen, dass du in 10 Wochen quasi was aufgestellt hast, was, ja, ernsthafte Wissenschaftler auch nicht viel besser können. Ich finde, darfst du dir schon was fest drauf einbilden. Eine Frage, wenn man das jetzt so einsetzen würde, dieses System, ja, dann der Mensch, der da die E-Mails sortiert und bekommt, der kriegt dann von deinem System so eine Art von, guck mal, die E-Mail, das ist übrigens Instandhaltung, guck mal, ob es wirklich stimmt. Und jetzt glaubt der Mensch da dieser Maschine vielleicht gar nicht oder wundert sich, ist jetzt falsch klassifiziert. Warum denkst denn du, dass das jetzt richtig klassifiziert ist? Also ist das erklärbar, diese Schätzung, welche Klasse das ist? Weißt du, wie ich meine?
Das ist erklärbar, je nach Modell. Und das ist auch der Charme an den Methoden, die ich ein bisschen angewendet habe, dass die deutlich interpretierbar sind, als zum Beispiel ein neuronales Netz. Ein neuronales Netz ist ziemlich eine Blackbox. Man weiß nicht, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist. Der ist aber, man kann nur allgemein sagen, meistens sind sie etwas besser. Aber zum Beispiel Naive Bayes und Random Forest, da spuckt dir das Modell auch direkt eine Vorhersagewahrscheinlichkeit aus, wie sicher er sich ist, dass es sich um die Klasse handelt. Und das habe ich dann quasi auch untersucht, quasi die Interpretierbarkeit von einem Modell. Und der hat dann quasi immer eine Vorhersagewahrscheinlichkeit zu einer Klasse ausgegeben. Also ich bin mir zu 80% sicher. Oder bei anderen war es nicht so klar. Zum Beispiel irgendwie 35 das und das andere 30. Und dann habe ich mir die Klasse angeguckt und tatsächlich wäre es dann in dem Fall die mit 30% gewesen. Mhm. Aber natürlich die andere hatte eine höhere Vorhersagewahrscheinlichkeit. Mhm. Aber da könnte man dann vielleicht auch ein System bauen, dass dann quasi auch vielleicht der zweite Vorschlag dann auch angezeigt wird mit der Wahrscheinlichkeit. Und dann könnte natürlich, würde es dem Mitarbeiter auch helfen, weil dann hat er nicht irgendwie hunderte Klassen zur Auswahl, sondern nur die zwei und würde sagen, okay, der passt besser. Oder zum Beispiel bei den Support Vector Machines konnte ich so einen Abstand quasi zu dieser Trennlinie, von der ich gesprochen habe, quasi berechnen. Und da war es dann auch meistens so quasi, dass sie dann, dass man gesehen hat, das war sehr weit weg, das war sogar irgendwie, und der andere war sehr dicht dran.
Also der gibt quasi eine Einschätzung, wie wahrscheinlich ist es und dann auch wie sicher ist, also in welchem Fehlerbereich ist jetzt diese Einschätzung.
Genau. Und wenn man das noch weiterdenkt, könnte man dadurch natürlich ein System quasi bauen, wie man dann quasi mehrere Vorschläge mit einer Sicherheit. Und das ist so das Thema Interpretierbarkeit. Also
und von meinem geistigen Auge ist auch die, wahrscheinlich kann man dann auf den E-Mails auch dann highlighten, ne? So, was weiß ich, diese Textbausteine hier sind jetzt, was weiß ich, gelb markiert und gelb heißt, das ist sehr wahrscheinlich ein Aspekt, der zum Thema Instandhaltung gehört und ein anderer Teil vielleicht hinten raus ist nochmal so Feedback, ne? Dass man das dann nicht nur entweder oder, also die E-Mails entweder das oder das, sondern halt, dass man die Aspekte so highlightet, ne? Um dann auch wirklich wie ein Mensch das wiederum so eine E-Mail ja auch liest und versteht, ne? Ah, das, da, da. Der fragt sich ja auch, na, in welche Kategorie passt das denn am besten? Ja. Genau, auf Basis von einzelnen Textabschnitten. Und das wären dann auch potenzielle Weiterentwicklungsmöglichkeiten von so einem Tool, ne?
Genau.
Siehst du da noch weitere Sachen oder wird das bei euch weiterentwickelt? Wie ist denn da so jetzt der Sachverhalt? Ich meine, das war jetzt Teil deiner Bachelorarbeit. Du hast gesagt, das ist ein Projekt initiiert von einem Entscheider und so. Und das heißt ja noch lange nicht, dass das jetzt weiterentwickelt wird.
Ja, leider wird es erstmal nicht weiterentwickelt, weil wir quasi ein anderes Tool haben. Also die Arbeit habe ich da darüber geschrieben und ich habe dafür darüber sehr wertvolle Erkenntnisse quasi herausfinden können. Und ich bin quasi jetzt auch mit dabei dann quasi, wo wir dann mit einem externen Dienstleister quasi wirklich so ein Tool bauen, was dann auch so Aspekte wie halt Usability, das muss quasi den Algorithmus, das ist natürlich das eine, aber wie kriege ich das quasi auch in unser Ticketsystem? Wie ist es von der Anwendung sinnvoll? Man sieht, wird da eine Zusammenfassung von dem Text erzeugt? Welche Schlagwörter werden hervorgehoben? Welche Tickets, oder welche Codegruppen werden vorgeschlagen, wie man das quasi sinnvoll und nutzerfreundlich quasi quasi zusammenprogrammiert, das muss man ja auch bedenken. Und aber auch sowas wie Ergebnisvalidierung. Also
und bist da du da bin jetzt dann immer noch in der Forefront, dass du da mit Python-Codes oder bist du eher so aus der, ja weiß ich nicht, was ist deine Rolle in dieser Aktivität?
Auch aus unserer Unternehmenssicht quasi dann quasi Anforderungen aufnehmen, dann quasi dem Dienstleistern, so hätten wir es gerne, bitte macht doch das. Oder habt ihr das auch berücksichtigt? Weil die sind dann meistens in unseren Prozessen ja auch nicht so drin oder haben vielleicht auch nicht den Machine Learning Background. Und da bin ich dann quasi eher so ein beratender Funktion. Aber also, und ich lerne auch viel dazu. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich das da alleine mache, sondern auch von den Kollegen dann auch Dinge mitnehme und quasi auch so projektmanagementmäßig auch Erfahrungen sammeln.
Ja, das ja auch.
Das muss man ja als Projekt auch betrachten und da gibt es ja noch andere wichtige so Aspekte, die man da auch berücksichtigen muss. Also da lerne ich auch noch viel dazu, aber ich habe auch ein bisschen Hintergrundwissen quasi zu dem Thema und habe da dann quasi dann auch in manchen Punkten dann quasi auch Erfahrungen und kann die dann mitteilen.
Ja, ich denke, das leitet auch gut über zu unserem Ende. Also erstmal an der Stelle kurz mal zwischen Fazit, also vielen, vielen Dank, dass du da uns das näher bringen konntest. Das ist ja viel technisches Klein-Klein, sage ich jetzt mal. Aber in dieser Detailtiefe und in dieser Stringenz, glaube ich, hatten wir das hier auch noch nicht. Von daher war das sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, David. Und wir haben auch verstanden, die Realität ist so, dass jetzt nicht jedes erfolgreiche Projekt auch eins zu eins so in der Eigenentwicklung weitergeführt wird. Aber das, und darauf will ich hinaus, es lohnt sich einfach auch mal, sich die Hände schmutzig zu machen mit Code und wie gesagt technisch und klein, weil man danach vielleicht auch noch viel besser externe, jetzt in dem Fall Consultants, anleiten kann, Dinge zu tun, die man händisch vielleicht auch könnte, aber können die vielleicht besser oder schneller oder günstiger oder wie auch immer, ja. Und lieber so, als wenn man sich nie die Hände schmutzig machte und eigentlich gar keine Ahnung hat von Tuten und Blasen und dann trotzdem anderen sagen muss, wie es zu tun ist. Ja?
Eben.
Also da bist du ja mit, hast du wirklich dann dein Ziel auch der persönlichen technischen Weiterentwicklung wirklich erreicht. Das hat sich dann gezeigt.
Genau, oder auch einfach, dass man irgendwie sein Horizont einfach weiter ist, wenn man vielleicht ein Problem sieht, einen Anwendungsfall. Und dann weiß man, okay, vielleicht könnten wir diese Methode anwenden. Vielleicht ist es da sinnvoll, jetzt Machine Learning zu machen, vielleicht aber auch nicht. Dass man einfach mehr Background hat und dann aber auch in manchen Dingen einfach eine Chance sieht.
Ja, mega gut. Und du bist noch bei Pro Potsdam? Wie geht's jetzt? Wie ist jetzt, wo bist du denn jetzt
gerade? Ich bin da noch. Also ich bin jetzt quasi Junior Business Analyst in der Stabsstelle Digitalisierung. Also die ist noch ein bisschen im Aufbau. Also ist für mich auch cool, dass ich irgendwie so ein bisschen mit dabei bin, so wie das alles so entsteht. Also wir haben quasi von der Geschäftsführung Vorgaben und sollen quasi die Fachbereiche so typisch halt irgendwie auch für Wirtschaftsinformatik eigentlich so die Schnittstelle sein, quasi Anforderungen aufnehmen, vielleicht Projekte daraus schaffen, irgendwie auch mehr Struktur zu schaffen, Prozessmanagement.
Okay, und bist da happy und...
Ich bin da erstmal happy, also ich mache das auch im Moment nur als Teilzeit, weil ich noch quasi Master weiter studiere. Nicht mehr an der HWR, aber an der Uni Potsdam, weil ich wohne tatsächlich auch in Potsdam und finde es auch tatsächlich ziemlich angenehm. Ich brauche irgendwie 5 Minuten zur Uni und mit Rad zur Arbeit eine Viertelstunde habe ich mir so ein bisschen dann... So, weil mir ist es auf den Sack gegangen, zur Uni immer 1 Stunde zu fahren, zur Arbeit 1 Stunde.
Ich fühle, was du sagst. Ich brauche auch nur 15 Minuten Fahrrad zum Büro und das ist deutlich besser als 1 Stunde 15,
Nee, und da schafft man dann deutlich mehr. Und die Uni macht mir auch jetzt richtig Spaß. Also ich bin jetzt auch erst seit Oktober quasi da im Masterstudiengang. Aber bei mir denke ich auch, dass ich mich so von den Wahlpflichtfächern so auch Richtung Geschäftsprozessmanagement und Unternehmensarchitektur ein bisschen spezialisieren möchte. Wir haben auch einen coolen Junior-Professor, Lehrstuhl quasi, der dann auch Geschäftsprozesse quasi aber KI-basiert macht. Also aber auch ein bisschen aus der BWL-Sicht, wie kann man, wann ist es, wie kann ich denn sinnvoll denn KI in meinen Geschäftsprozess quasi benutzen? Ja. Weil für viele ist KI das Buzzword, wir brauchen KI, aber die haben keine Vorstellung, wie kann ich das überhaupt sinnvoll einbinden? Wie geht man da mit Updates um? Die KI lernt, aber vielleicht gibt es dann irgendwann ein besseres Modell.
Genau.
Wie binde ich das ein überhaupt systemisch?
Also so eine ganzheitliche Sicht, nicht nur punktuell.
Genau.
Hier mache ich einen Teilaspekt jetzt unterstützend durch so eine Klassifizierung zum Beispiel, was du hattest, sondern so gesamtheitlich, um dann auch zu gucken, lohnt sich überhaupt der Aufwand? Eben. Der Aufwand, was zu automatisieren, ist das überhaupt der richtige Hebel, ne, um zu gucken. Ich glaube, da wird es auch hingehen, weil schlussendlich ist es doch so wie auch jeder technologische Veränderung, man hat ja auch nicht auf einmal, das weiß ich jetzt nicht, ne, aber irgendwann kam Excel oder irgendwann kam Word oder irgendwann kam Computer und haben Dinge verändert und abgelöst, ne, und da hat man wahrscheinlich auch irgendwann ganz strukturiert und gezielt überlegt, wo es wie sinnvoll ist, was zu tun, so ist es jetzt hier auch wieder. Cool. Sehr, sehr schön. Dann darf ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Fähigkeit, so ein komplexes Thema gut runterzubrechen und zu erklären. Und sage damit auch, wir haben eine weitere Folge von Wissenschaft Veränderung hinter uns gebracht. Und ich sage Tschüss.
Tschüss, Sebastian. Danke fürs Hiersein.
Ciao.